Arndt.
Philipp. Stille. Zwischen New York und Bremen.
Stille. Ja. Stille im Maschinenraum. Bei dir ist es 1 Uhr irgendwas, bei mir 1:54
Uhr. Bei dir schätze ich mal 19:54 Uhr.
Ja, ja, ja,
das liegt an der Erdkrümmung.
Genau, das liegt an der Erdkrümmung. Und wir können mal festhalten, dass wir beide entgeistert sind. Entgeistert davon, dass die WM für die deutsche Mannschaft schon zu Ende ist. Nach dem 16. Finale, um nochmal das zum Mitschreiben zu dokumentieren. Damit haben wir nicht gerechnet, wa?
Aber auch, wie wir uns währenddessen schon geschrieben haben, was für ein albernes Spiel das auch war insgesamt. Also wir sind auch irgendwie ermattet, habe ich das Gefühl, aber auch ermattet nicht nur von heute, sondern von dieser ganzen WM, die aus deutscher Sicht echt irgendwie anstrengend war.
Der Freunde-Live-Ticker hat ja auch schon bereits geschrieben, Friedrich Merz muss jetzt Neuwahlen beantragen. Das ist auch ungefähr unser Gefühl und wir reden über alles nach dem Vorspann, der heute dem Chopin'schen Trauermarsch gleicht.
Football unites us all.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Jetzt ist er wieder da.
Der 20. Tag.
Was haben die vor mit uns hier? Kanale macht's! Ausschuss vorbei! Deutschland fährt nach Hause! Es ist unglaublich!
So, jetzt. Eigentlich klang der wie immer. Aber okay, gefühlt war es der Chopin'sche Trauermarsch. Ja, wir sitzen hier. Ich nächtlich und du am späten Nachmittag quer auf entgegengesetzten Seiten der Weltkugel gefühlt. Stimmt natürlich nicht, jetzt werden wieder Leute schreiben, das ist doch gar nicht entgegengesetzt, aber so fühlen wir uns im Moment gerade. Und wir wissen auch nicht so genau, wie wahrscheinlich jeder nicht so genau weiß, was er damit tun soll. Ich glaube, die vorherrschenden Gemütsregungen in Deutschland sind jetzt die große Enttäuschung, weil wir uns halt noch ein paar deutsche WM-Abende gefreut hatten, vor allem auf ein Spiel gegen Frankreich, was nun nicht mehr sein wird. Viele werden auch wütend sein, weil die deutsche Mannschaft ein paar hausgemachte Probleme einfach nicht bewältigt bekommen hat. Und ganz viele werden einfach traurig sein.
Ja, und wir können mal feststellen, dass sich das genauso anfühlt wie 2018 und 2022. Irgendwie hat man dann doch immer die Hoffnung, dass irgendetwas passiert ist. Ich finde es tatsächlich jetzt noch mal schmerzhafter, jetzt in der schnellen Retrospektive, weil wir irgendwie gedacht haben, wir sind jetzt drüber hinaus. Also wir hatten diese tolle Euro 24, wo wir alle dachten, ein bisschen Euphorie sollte jetzt dabei sein. Julian Nagelsmann hatte sich alkoholgeschwängert dazu hinreißen zu lassen, zu sagen, ja, möglicherweise werden sie jetzt mal Weltmeister. Und jetzt sind wir im 16. Finale raus gegen eine Mannschaft, gegen Paraguay, von der Jonas Friedrich gesagt hat, dass das eigentlich kein Gegner ist. Wir verzichten mal darauf, das jetzt nochmal einzuspielen. Gary Lineker hatte ja vor dem Spiel nochmal ein bisschen Aufsehen erregt, indem er nämlich gesagt hatte, das sei die schlechteste deutsche Mannschaft, an die er sich erinnern kann, die er jemals erlebt hat. Dazu muss man wissen, dass Gary Lineker, glaube ich, seit 35 Jahren nach irgendeinem Spruch sucht, der seinen alten Spruch am Ende gewinnt, immer Deutschland ablöst, und er ist auch nicht inhaltlich fantasievoller geworden. Kai Havertz wurde vor dem Spiel nochmal darauf angesprochen in der Pressekonferenz auf den Spruch. Normalerweise hätte er das ja auch ein bisschen weglachen können, hätte sagen können, ja, interessante Einschätzung, aber du hast richtig gemerkt, dass das Kai Havertz geärgert hat. Er hat gesagt, wenn jetzt auch noch die Experten von außen anfangen, über uns zu reden. Also man merkte richtig, wie ihn das tangiert hat. Aber klar ist, um noch einmal die Ausgangslage zu beschreiben, es war klar, es würde ein sehr, sehr interessantes Spiel werden, weil Andreas Rettig, der Geschäftsführer vom DFB, ja schon gesagt hatte, wir haben das Messer am Hals, haben ja alle gelacht und gesagt, ja, so schlimm wird es jetzt gegen Paraguay auch nicht. Aber klar ist eben, wenn dieses Spiel verloren geht, dann reißt man nicht nur mit einem finanziellen Verlust Lust ab, sondern eben auch mit maximaler Bruchlandung.
Ich habe jetzt nochmal einen Disclaimer, bevor wir versuchen, in die Tiefe zu gehen. Wir sitzen hier natürlich komplett unter dem Eindruck des Spiels. Wir haben auch nicht nochmal alle Agenturmeldungen gelesen oder die Statistiken des Spiels durchgelesen, sondern wir werden das Spiel fühlen jetzt quasi nochmal, nachfühlen. Uns ging es ja wahrscheinlich gleich. Wir haben uns ja auch ein bisschen während des Spiels geschrieben. Es war ganz lange eine wirklich schrecklich zähe Angelegenheit. Und dann fiel aber irgendwann das 1:1 und da schien es, als wird alles besser.
Es braucht ein Tor irgendwie, um den Fuß wieder reinzukriegen. Havertz. Jawohl! Die erste Flanke, die ankommt. Kai Havertz.
Das war der geschätzte Kollege Oliver Schmidt. Wir müssen natürlich nachtragen für die, die es absolut nicht geguckt haben, gesagt haben, ich gehe einfach mal ins Bett, dass Paraguay vorher durch Enciso in Führung gegangen ist. Und es heißt ja immer, dass Singles in der Großstadt einsam sind. Aber niemand auf der ganzen Welt war so einsam wie Enciso im deutschen Strafraum. Wie kann man einen Menschen so frei köpfen lassen wie den? Und das muss man eben auch wissen. Das passierte am Ende der ersten Halbzeit zu einem Zeitpunkt, als auch Deutschland, glaube ich, expected goals. Und es ist das einzige und letzte Mal in 235 Folgen Arndt Zeigler und Philipp Köster, Zeigler und Köster Podcast, dass ich Expected Goals erwähne, aber wir hatten, glaube ich, einen Expected Goals Wert, der mathematisch fast nicht nachweisbar war. Er war irgendwie bei 0,0001. Das war sowas für klein gegen groß, wo so ein autistisches Kind alles ausrechnen kann. Also, und dann fiel das 1:1 und alle erleichtert. Tobi Ahrens, mein Kollege von Elf Freunde, schrieb mir, wir sind wieder wer. Ja. Und das war natürlich ein bisschen, das war natürlich ein bisschen ironisch, aber trotz allem hatte man gedacht, jetzt wird alles gut, aber ja, es wurde nicht alles gut.
Um auch mal einen Kollegen von mir zu zitieren, man muss so ein Spiel auch mal lesen können. Ich habe, ich glaube, 4 Sekunden vor der Flanke, die zum 1:1 geführt hat, habe ich dir geschrieben, wie viele von diesen albernen Flanken wollen sie eigentlich noch schlagen? Es waren, glaube ich, bis dahin gefühlt 50 Flanken.
Ja.
Alle irgendwie ins Nichts, ins Nirvana und alle völlig ungefährlich. Und dann kam die eine, die alles zum Guten hätte wenden können. Ich habe dann übrigens auch, als er eingewechselt wurde, Woltemade, Ausrufezeichen geschrieben. Hat auch nicht hingehauen. Ja. Das Ding ist ja, die meisten Leute wollen sich ja jetzt wahrscheinlich auch echauffieren und aufregen. Ich finde ja, dass das Spiel nach dem 1:1 aus deutscher Sicht überlegen geführt war. Und du hast wirklich gemerkt, sie sind die bessere Mannschaft. Eigentlich hast du gemerkt, es ist eine Mannschaft, die ganz viel mit sich zu tun hat, aber die deutlich die besseren Fußballer hat als Paraguay. Also das hast du in jeder Szene fast gesehen. Du hast aber auch wirklich gemerkt, sie schleppen einen Rucksack mit sich rum, den sie auch in diesem Spiel nicht ablegen konnten. Und deswegen ist das Spiel dann so gelaufen. Sie haben quasi auf ein Tor gespielt. Du hast gemerkt, Paraguay hat gefühlt 50 Minuten vor Schluss schon versucht, ins Elfmeterschießen sich zu schinden. Es war ein hässliches Spiel dann auch über weite Strecken. Deutschland hat trotz aller Überlegenheit die ganz klaren Szenen kaum hinbekommen. Ja, und dann stehen wir da. Dann verlierst du so ein Elfmeterschießen einfach auch.
Ja, und wir müssen ja auch mal festhalten, es war nicht das schlechteste Spiel der Nationalmannschaft. Nee. Aber es war, und das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr viele Leute mürbe gemacht hat, wieder einmal dieses typische Spiel, von dem ich immer denke, die Deutschen können das gar nicht. Also dieses, den Strafraum umkreisen, wie so ein paar Cowboys in der Ranch, damit die Kühe nicht weglaufen. Also dieses, den Ball versuchen, in den Strafraum hineinzutragen. Diese Bogenlampenflanken, von denen du immer weißt, die sind eine halbe Stunde unterwegs. Du hattest ja irgendwann den Keeper auch warm geschossen. Also es war so vergeblich und man sah, sie haben es nicht geschafft, das Rezept zu ändern. Sie haben nicht geschafft, aggressiver zu spielen. Wo du das eben sagtest mit dem Rucksack. Ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich für ein Rucksack? Wer hat ihn denn eigentlich aufgeschnallt? War das Nagelsmann? War das die eigene Erwartung? Ist das einfach eine Mannschaft, die mit so einer Nervenbelastung nicht klarkommt? Man hatte ja eigentlich gedacht, auch nachdem Dennis Undaf ja von Anfang an kam, wo es hieß, Nagelsmann stellt um und er ist deutlich robuster unterwegs. Du hast es nicht gemerkt. Diese Mannschaft, diese deutsche Mannschaft hat nicht den Eindruck erweckt, als wüsste sie, dass sie in einem 16-Finale steht, wo es natürlich drum geht, zu kämpfen, zu rackern, zu beißen. Und manchmal ist das natürlich auch Symbolpolitik, aber dann musste eben auch nochmal ein Zweikampf besonders dreckig angehen. Man hat das Gefühl, sie haben einfach so weitergemacht, wie in den drei Gruppenspielen auch. Trotz der ganzen Kritik, irgendwie wollten sie beweisen, dass es wahrscheinlich trotzdem so geht. Und so war es ein mühsames und unproduktives Anrennen. Wir hatten immerhin ja noch ein Tor durch Jonathan Tay, das meiner Meinung nach auch nicht unbedingt zu Recht abgepfiffen worden ist. Es
Nein,
ist so viel, es ist unendlich viel nicht abgepfiffen worden in diesen ganzen Spielen der WM. Es gab eine Laissez-faire-Politik der Referees und das war auch völlig okay. Und dann wird ausgerechnet so ein harmloser Rempel im 5-Meter-Raum, wo jeder weiß, das ist nicht mehr der Wohlfühlraum und die Wellness-Oase der Torhüter, dann wird das abgepfiffen, habe ich nicht verstanden.
Es war ein sehr, sehr schönes Kopfballtor von Jonathan Tay. Es waren so viele Sachen im Spiel. Weißt du, was mir auch zum ersten Mal so richtig schlimm aufgefallen ist. Also erstens muss man dazu sagen, einer unserer Leser hat uns eine Mail geschrieben, dass jetzt der Kicker auch umschwenkt und im Ticker geschrieben hat, der Schiedsrichter pfeift zur Werbepause. Also da steht es jetzt, wie es ist. Und das, ich fand dann heute, durch die Verlängerung ist es ja nochmal blöder gewesen, weil du hast ja quasi 6/6 gehabt heute. Du hast 23 Minuten gespielt, Pause, 23 Minuten Pause. Längere Pause, 23 Minuten nochmal kurze Pause, 23 Minuten nochmal kurze Pause, 15 Minuten Pause, 15 Minuten Pause. Das waren 6 Teile eines Spiels, die dieses ohnehin schon sehr hektische und teilweise unansehnliche Spiel noch mehr zerhackt haben. Aber ich glaube eben, weil du nochmal über die Spieler und die Aufstellung und so weiter geredet hast, ich glaube, mir ist während des Spiels eine Sache nochmal klarer geworden als ohnehin schon nach dem Ecuador-Spiel. Ich finde, es ist völlig verfehlt gewesen, bei dieser WM über einzelne Namen zu diskutieren. Es hat nicht an Neuer gelegen, nicht an Sané, nicht daran, dass Undaf nicht gespielt hat. Wenn die Mannschaft so performt wie gegen Ecuador und auch heute oder beziehungsweise gestern, wenn ihr es hört, die haben alle mit sich zu tun gehabt. Es gab ganz wenige Spieler. Ich fand Toni Rüdiger, fand ich über Phasen heute gut. Aber du hast gesehen, Musiala ist weit davon entfernt, ein Weltklasse-Spieler zu sein im Moment. Wirtz ist weit davon entfernt, ein Weltklasse-Spieler zu sein. Am Anfang wollten die Leute auch Havertz nicht in der Mannschaft haben. Das war wiederum einer der wenigen, die irgendwie sich vorne noch gezeigt haben und Präsenz hatten. Dann hast du heute, ohne das jetzt böse zu meinen, weil ich mag ihn sehr, aber du hast bei Dennis Undaf gesehen, warum spielt er denn so, wie er spielt? Also jetzt hat er mal die Chance, von Anfang an. Und da war nichts zu sehen. Keine Präsenz, kein Biss, kein gar nichts. Und heute hast du gesehen, okay, alle Leute, die nicht kapiert haben, warum Nagelsmann Unda vielleicht nicht von Anfang an bringt, heute hast du so ein paar Eindrücke bekommen, warum es möglicherweise wirklich keine so gute Idee gewesen sein könnte, ihn in jedem Spiel von Anfang an zu bringen.
Transparenzhinweis, dazu haben wir uns ja auch geschrieben und du schriebst ja nicht so verkehrt. Ja, Unda hat schon gezeigt, warum er gerne mal ab der 60. kommen soll. Worauf ich in dem Moment aber auch meinte, ja, das kannst du aber auch über alle sagen, weil es ist wirklich auch erstaunlich, wie manche Spieler, Felix Metscher zum Beispiel, der ja nach dem Spiel gegen Curaçao quasi nicht nur vom Kicker, von allen in den Rang absoluter Weltklasse gehoben worden ist, einer der besten Box-to-Box-Spieler, den wir jemals gesehen haben, zack, unendlich viele Fehlpässe sich erlaubt. Ohnehin die ganze Mannschaft wahnsinnig nervös und haben sich Fehlpässe erlaubt, die man sonst eigentlich von denen niemals sieht und diese, glaube ich, in den Vereinen auch um die Ohren gehauen bekämen. Und natürlich, darüber müssen wir dann vielleicht gleich nochmal, nachdem wir dieses verrückte Elfmeterschießen rekapituliert haben, auch nochmal reden. Woher kommt dieser Rucksack? Weil das ist ja schon spannend. Das sind alles Spieler, die in ihren Vereinen hervorragende Leistungen geboten haben. Das sind alles Spieler, die auch jetzt nicht als totale Laumichel bekannt sind. Also Jonathan Tay und viele andere, sonst echte Kämpferherzen. Kai Havertz ist einer, von dem man nie den Verdacht hatte, dass er sich zu wenig engagiert. Aber du hast das Gefühl, dann schleppten sie sich über den Rasen. Das war alles nicht schön anzugucken. Aber vielleicht rekapitulieren wir wirklich mal kurz und das auch vielleicht mal im Spielfilm, dieses total verrückte Elfmeterschießen, von dem ich wirklich gedacht habe, man hat schon alles gesehen. Nee, haben wir noch nicht.
Weißt du, was noch interessant ist? Bevor wir das, die Aufnahme starten, wir fangen an beim Fehlschuss von Nick Woltemade. Ich habe mich selbst über mich gewundert, weil ich bei dem Elfmeter, den Neuer gehalten hat, wirklich durchs Wohnzimmer gesprungen bin hier bei mir.
Ja.
Und die Faust geballt habe, während ich vorher echt so immer so ein bisschen laid back und dachte, okay, und irgendwie alles doof und so. Aber bei der Szene hat es mich gepackt und emotionalisiert, wie ich das vorher gar nicht für möglich gehalten habe. Wir erzählen also die entscheidende Phase des Elfmeterschießens nochmal nach. Es beginnt also mit dem Schuss von Nick Woltemade.
Nick Woltemade. Also er kann es. Er hat in der Premier League, das war allerdings in der sehr guten Phase 2025, für Newcastle einen reingezimmert in den linken oberen Winkel. Ist jetzt der vierte deutsche Schütze. Wenn er nicht verwandelt hätte, Paraguay danach Matchball. Glauben wir an Nick Woltemade. Nein, 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 nein! Nick Woltemade, da fehlt die Überzeugung. Matchball Paraguay. 50. Länderspiel. Antonio Sanabria hat jetzt den Matchball auf dem Fuß für Paraguay. Ist das das Aus von Deutschland? Manuel Neuer, er muss ihn rausholen. Vorbei! Vorbei! Nadim Amiri oder Orlando Gil zum dritten. Amiri! Ausgleich. Der Eingewechselte. Fabian Balbuena. Hat er die Nerven? Balbuena, 34 gegen Manuel Neuer. Ist das das Aus von Deutschland oder geht's weiter? Er hält! Manuel Neuer hält! Manuel Neuer hält! Zweiter Matchball abgewehrt! Der erste vorbei, den zweiten hat Manuel Neuer! Was haben die vor mit uns hier? Und jetzt kommt Jonathan Tah. Jetzt geht's Schütze bei Schütze. Ich habe Tah noch nie einen Elfmeter schießen sehen, aber egal. Irgendeiner, der Mut hat, muss jetzt ran. Drüber, drüber, drüber! Das ist doch nicht zu fassen! Ein Fehlerfestival, auch vom Punkt. Es passt zu diesem Spiel. Warum schießt Tah? Canale? Wieder der dritte Matchball für Paraguay. Canale macht's! Aus, Schuss, vorbei! Deutschland fährt nach Hause! Es ist unglaublich.
Und danach waren es genau die Szenen, die wir nicht mehr sehen wollten. Leere Gesichter, tote Augen, sitzende, völlig entsetzte, völlig entgeisterte deutsche Spieler, die das, glaube ich, noch gar nicht packen konnten, dass sie gegen Paraguay ausgeschieden sind. Wir haben dann noch Jonas Friedrich gesehen, der über den Platz ging und allen über den Kopf getätschelt hat. Nein, Quatsch, natürlich nicht. das ist auch so schlimm, weißt du was, da lehnst du dich einmal aus dem Fenster. Lehnst du dich einmal aus dem Fenster als Reporter und dann kriegst du gleich so einen Satz, den du dir wahrscheinlich noch 20 Jahre vorgehalten bekommst.
Schrecklich. Ja, Moment, du sprichst hier ja mit dem Seher. Der Seher hat nämlich, der hier in Bremen sitzt, der hat nämlich heute auch bei einer langen Taxifahrt mit meinem Freund Roman. Roman sagte auch, ich weiß gar nicht, das wird heute schon schwierig. Und ich habe gesagt, nein. Nein, ich habe 3-0 getippt. Also gegen Paraguay, die werden gegen Frankreich rausfliegen, aber gegen Paraguay, das ist nun wirklich so eine Graupenmannschaft, das wird gar kein Problem. Ey. Ich habe ja auch gestern schon in dem Podcast auch in weiser Voraussicht erzählt, wie schlecht Paraguay bislang war in allen drei Spielen. Sie waren ja auch heute nicht gut, das ist ja das Schlimme. Ja,
grauenhaft,
also sie haben ja Deutschland nicht in die Knie gezwungen.
Es
war wirklich eine sehr limitierte Mannschaft, die gegen eine sehr blockierte deutsche Mannschaft gewonnen hat.
Und das macht es alles nicht besser, ne? Nee. Also wenn man das Gefühl hätte, man ist gegen eine Übermannschaft ausgeschieden oder eine, die in so einen Lucky Punch hatte. Was man sagen muss, Paraguays Keeper exzellent, wurde allerdings auch in einer Weise warm geschossen. Also ich wusste, also zumindest da war die Ahnung da, dieses Elfmeterschießen, das kann nicht gut gehen, weil Deutschland plötzlich in einer Situation war, in der sie nie sein wollten. Dann hast du aber auch noch den paraguayischen Keeper gesehen, der auch eine ganz andere Körperspannung hatte als Manuel Neuer, muss man ja auch mal sagen. Gleich am anderen, man hörte dann ja übers Mikro, wie er dann noch die ganze Zeit in die Hände klatschte und du hast richtig gemerkt, wie Kai Havertz so ganz, ganz langsam das Herz in die Hose gerutscht ist. Der hatte dann noch so einen sehr, sehr unorthodoxen Anlauf und da wusste man, dass das irgendwie schief geht. Andererseits, zweimal dann noch wiederzukommen, immer schon zu sagen, okay, das war's, Sargdeckel ist zu und dann musst du den Sarg wieder aufmachen und Deutschland kriecht raus. Das war schon zumindest beeindruckend, aber irgendwie passte es dann auch zu diesem Spiel, dass Jonathan Tay dann, nachdem er auch schon dieses eine Tor abgepfiffen bekommen hat, dann auch noch den Ball drüber ballert. Grauenhaft, grauenhaft, grauenhaft. Und wir stehen jetzt da, das muss man sagen, Bruchlandung, Totalschaden, eine Mannschaft, die angetreten war, um zumindest mal ins Achtelfinale, ins Viertelfinale zu kommen, zack, ausgeschieden im 16. Finale, wie Südafrika und, na gut, Japan ist Bruder im Geist, die hätten auch nicht unbedingt ausscheiden müssen, aber das ist ein Desaster, es ist ein richtiges Desaster.
Ich kann schon mal in Pressestimmen reingucken, die wir beide noch nicht gelesen haben und noch nicht gehört haben. L'Equipe schreibt, das ist die größte Überraschung der bisherigen WM. Nach 120 Minuten erbitterten Kampfes zwischen Deutschland und Paraguay, der im Elfmeterschießen gipfelte, qualifizierte sich die paraguayische Mannschaft für das Achtelfinale. Ja, das wussten wir ja. Mhm. Gazzetta dello Sport. Übrigens hat mir noch mein Freund Hans-Peter geschrieben, eigentlich können wir doch jetzt noch ein Freundschaftsspiel gegen Italien machen. Wir haben doch jetzt Zeit. Die Deutschen, die bei den letzten beiden Weltmeisterschaften die Gruppenphase erreicht hatten? Ist ja Quatsch. Zeigten zwar eine leichte Verbesserung gegenüber 18 und 22, konnten aber den Erwartungen, die sie als Favoriten gegen die Südamerikaner hatten, nicht gerecht werden. Die Südamerikaner kämpften mit großem Herz und Entschlossenheit um jeden Ball. Mundo Deportivo, die erste Überraschung bei der WM und die dritte Enttäuschung in Folge für den viermaligen Weltmeister Deutschland. Marke hat geschrieben, von Deutschland ist nichts mehr übrig, nicht einmal mehr im Elfmeterschießen.
Autor Gary Lineker wahrscheinlich.
Ja.
Oh Mann.
Das ist übrigens auch interessant. Im Ticker bei Bild.de stand, glaube ich, vor dem Elfmeterschießen Elfmeter können wir und nach dem Elfmeterschießen Elfmeter konnten wir.
Und man muss ja auch kein Prophet sein, um sich zu überlegen, was passiert in den nächsten Tagen. Es wird sofort eine riesige Diskussion über Julian Nagelsmann losbrechen. Das wird einfach passieren. Man kann sie ihm auch nicht ersparen. Ich muss wirklich mal, wenn ich jetzt auf das letzte Jahr blicke, kann ich eigentlich nicht irgendetwas entdecken, was Julian Nagelsmann richtig gemacht hat. Das muss man leider Gottes so hart formulieren. Er hat weit vor der WM mega unnötige Diskussionen angezettelt. Ich erinnere an dieses große Interview, das er gegeben hat im Kicker oder in der SZ irgendwo, wo das war, wo er alle seine Spieler in den Senkel gestellt hat. Er hat es meiner Meinung nach versäumt, eine Mannschaft zu formen, die kämpferisch funktioniert. Sie hat auch wieder heute mit untauglichen Mitteln versucht, Paraguay zu knacken. Er hat die Kimmich-Frage nicht gelöst. Ganz offenkundig ist ja Josh Kimmich, einer der großen Verlierer dieses Turniers. Er hat gruselig gespielt. Er war wahnsinnig langsam auf der rechten Seite. Er war dort offenbar auch deplatziert und man hat ja gesehen, wie gut er funktionieren kann, wenn er dann in die Mitte rückt. Er hat diese Neuer-Personalie mega schlecht moderiert. Er war wahnsinnig gereizt, das darf man auch nicht vergessen, während des ganzen Turniers. Er hat ja heute schon wieder irgendwie eine Reporterin angepflaumt und war patzig und er hat es überhaupt nicht geschafft, irgendeine Art von Aufbruchstimmung herzustellen und das darf man alles nicht vergessen. Mhm. Vor dem Hintergrund, vor der Projektfolie, dass wir eine wunderbare Euro 24 eigentlich gesehen haben und man eigentlich auf dieser Welle der Euphorie durchaus zu dieser WM hätte segeln können. Alles das hat nicht funktioniert. Deswegen, ich kann verstehen, dass diese Diskussion jetzt aufgemacht wird.
Ich glaube, wir tun alle gut daran, also jeder, der uns hört und wir beide auch, wirklich zu versuchen, das Ganze jetzt maßvoll zu betrachten. Also wir sind natürlich wirklich sauer und stinkig und traurig und so weiter. Ich glaube auch nach wie vor, dass Julian Nagelsmann einer der besten deutschen Trainer ist. Dass es also als Trainer eine absolute Koryphäe ist. Ich finde aber auch, wie du, es war in weiten Teilen einfach erschreckend instinktlos, wie er sich verhalten hat. Und ich frage mich natürlich auch als Küchenpsychologe, wie wirkt das auf eine Mannschaft, wenn du die Sachen machst, die du mit Undav gemacht hast in der einen Pressekonferenz, wenn du Oliver Baumann auf die Art und Weise abservierst, auch wenn vielleicht eine gewisse Lobby auch für Manuel Neuer in der Mannschaft herrschte. Aber erzeugt das nicht eventuell auch so ein bisschen eine Grundstimmung, die dich ein bisschen davon abhält, für diesen Trainer durchs Feuer zu gehen, wenn du merkst, wie der mit einzelnen Spielern umgeht?
Das glaube ich auch. Ich finde deinen Appell zum Maßhalten gar nicht verkehrt. In dem Fall hat es aber auch noch nicht mal so wahnsinnig viel mit diesem Spiel zu tun. Ich finde, er macht seit vielen, vielen Monaten keine gute Figur, leider. Ich glaube auch, er ist ein guter Trainer. Ich meine, warum hat er in Hoffenheim so gute Arbeit geleistet? Und ich glaube, beim FC Bayern hätten sie ihn auch durchaus gerne noch mal länger behalten sollen. Das wäre auch nicht ihr Schaden gewesen. Aber ich finde, er hat bei der Nationalmannschaft keinen guten Job gemacht. Er hat ganz viele Angriffsflächen geboten, wo ich denke, einfach total unnötig. Und er hat es vor allen Dingen nicht geschafft, der Mannschaft, und das darf man noch mal sagen, wir erinnern uns an die Euro 24, mal unabhängig davon, ob da dann Spanier seine Pranke falsch reingehalten hat. Das war ein gutes Turnier. Es war begeisterungsfähig, es war nicht übermäßig erfolgreich. Ich finde, als Gastgeber kannst du bei so einer Euro schon mal ins Viertelfinale kommen, ohne dass alle sagen, was bist du denn für ein Genie. Aber danach nichts draus gemacht zu haben und dass sich diese Mannschaft wieder, auch jetzt bei dieser WM, durchs Turnier geschleppt hat, auch einen Spielstil hat, der niemanden mitreißt, der niemanden abholt, wo du auch nicht das Gefühl hast, dass es in der Mannschaft so sehr stimmt. Alle haben ja gesagt, Kameradschaft, das ist jetzt super, wir haken uns unter. Hat man nichts von gemerkt, finde ich, auf dem Spielfeld.
So, pass mal auf, jetzt gucken wir mal in die Glaskugel. Was passiert jetzt in den nächsten Stunden? Wir haben jetzt, wie gesagt, die Nacht von Montag auf Dienstag, während wir aufnehmen. Wenn ihr das zu Hause hört, ist Dienstagmorgen. Jetzt wird doch sich alles drehen um erstmal auch die Person Jürgen Klopp. Dass alle wissen wollen, stünde der denn eigentlich bereit?
Was, ja, ne?
Alle natürlich. Werden von ihm was hören wollen. Ja. Der Jürgen Klopp, ich beneide ihn jetzt gerade nicht, weil der wird sich so überlegen müssen, wie er jetzt reagiert, wenn er darauf angesprochen wird. Der wird sowas von keinen Bock haben, jetzt auf Julian Nagelsmann angesprochen zu werden. Und Julian Nagelsmann, von dem wollen jetzt halt auch nicht alle hören. Ist mir jetzt alles egal, ich mach trotzdem weiter. Jetzt geht's halt um die Euro. Das ist jetzt nicht die Stimmung.
Absolut.
Der wird
nicht.
Sich auch überlegen müssen, ob es Sinn ergibt, dass er jetzt weitermacht. Und das ist das alles, was sich jetzt dominosteinmäßig in den nächsten Tagen purzeln wird. Ich vermute mal, ein weiter so wird es nicht geben dürfen.
Arndt,
und jetzt wird jeder Stein umgedreht.
Es muss alles, wirklich alles jetzt auf den Prüfstein.
Auf den
Prüfstein. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Aber was ich ja mal sagen will, ist, da brauchen wir noch nicht mal Tage warten. Ich erinnere an 1984, die Älteren, die Kriegsteilnehmer mögen sich noch dran erinnern. Jupp Derweil wird rausgeschmissen und Franz Beckenbauer von der Bildzeitung gefordert. Was meinst du denn, wie lange das dauert, bis Jürgen Klopp natürlich als der nächste Bundestrainer schon quasi von den Boulevardmedien vereidigt werden wird? Der wird sich sofort aus dem Telekom-Tee lösen müssen. Also ich bin mal gespannt, wie der die WM zu Ende kriegt, ohne dass er die ganze Zeit darauf angesprochen wird, machst es, machst es, machst es, machst es, machst es. Und natürlich, man muss jetzt nicht ihm Übles nachsagen, aber er will es so sehr. Ich finde, er sieht so aus, als ob er es so sehr will. Und diesen beschissenen Kackjob da bei RB, den kann er ja auch irgendwie, da geht er einmal zu Oliver Minzlaff und beleidigt den, dann kriegt er noch eine Abfindung und dann ist gut. Und dann ist er frei. Ich meine, er hat auch so eine Bude in Mainz sich gebaut, da so ein Gehöft irgendwie. Er hat einen kurzen Anfahrtweg irgendwie zum DFB ins Zentrum. Also da muss man wirklich kein Prophet sein.
Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt, wenn ich ihn gesehen habe, noch gar nicht so Gedanken gemacht, ob es auf mich so wirkt, als wenn er es so sehr will. Aber ich finde, wenn du das jetzt so sagst,
noch,
dann macht es zumindest den Anschein, dass er, nein, es macht zumindest den Anschein, dass er den Job in Leipzig gar nicht so sehr will. Also es ist so, es passt irgendwie. Aber wir wollen jetzt auch keine Scheißhausparolen hier durch die Lande blasen. Ich kann mir nur vorstellen, die Personalie Klopp wird jetzt auf jeden Fall natürlich viel diskutiert, weil das der einzige richtig naheliegende Name ist, den man jetzt ins Spiel bringen kann gerade. Die Leute werden jetzt nicht mit Dimitrios Gramotzes kommen oder so, sondern
Stopp mal.
Der ja ein sehr netter Kerl
ist. Pass auf, das muss ich mal wirklich sagen. Weißt du was? Ich möchte noch einmal sagen, weil ich oft sehr hässlich über Dimitrios Gramotzes und ihn vor allen Dingen.
Zu Unrecht.
Und das ist, glaube ich, ich habe ihn rufschädigend mit Frank Kramer in einen Topf geworfen. Das tut mir leid für Dimitrios Gramotzes. Das wollte ich nicht. Das war unhöflich.
Das hat er nicht verdient.
Das hat er nicht verdient. Und so viel wert sollten wir selber sein, dass wir das nicht machen. Dimitrios Gramotzes, guter Typ. Aber ansonsten gibt's ja auch niemanden, den wir so in der Verlosung hätten, ne? Also ich meine, wen willst du denn sonst holen? Sandro Wagen? Vielleicht, der ja nun auch unter Nagelsmann gearbeitet hat. Weißt du was, Sandro Wagner wäre so einer gewesen, wo man früher gesagt hat, das war nicht der Klinsmann, das war der Jogi Löw.
Ja.
Und das war auch nicht der Jogi Löw,
das war der Hansi Flick.
Ja. Und jetzt hätte es geheißen müssen, der Nagelsmann war es nicht, der es gut gemacht hat bei der Euro 24, sondern der Sandro Wagner. Und jetzt kommt der Sandro Wagner. Super.
Oh, so, und jetzt schon auf kicker.de Umfrage, ist Nagelsmann noch der Richtige für den Job des Bundestrainers?
Ja, soll ich mal abstimmen?
Nein. Pass auf, soll ich auf Ja oder Nein? Es haben schon 4000 Leute teilgenommen. Soll ich auf Ja oder Nein klicken? Was meinst
ja,
du?
Ja, nein.
Nein, ich bin selbst unentschlossen.
Du bist das Zünglein an der Waage.
So, 83% Nein. 93% Nein. 93% sagen nein.
Alter Falter. Man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja finanziell auch ein totales Desaster, ne? Andreas Rettig hat ja gesagt, glaube ich, wenn ich es richtig paraphrasiere, dass man ab dem Halbfinale, glaube ich, Geld verdient. Oder ab dem Viertelfinale mit ein paar Prämien dazu. Grauenhaft. Man kann das mal sagen, es ist ein so schrecklicher Totalschaden, dass wir als einziger Favorit jetzt auch ausgeschieden sind. Ich meine, die Brasilianer haben es ja noch geschafft, die Argentinier werden es schaffen, die Spanier. Und man muss ja auch mal sagen, diese ganze Argumentation, wir erinnern uns ja auch noch vor dem Paraguay-Spiel, wie viele Leute es da gab, die gesagt haben, das ist jetzt eine konjunkturelle Delle. Ein Spiel hat es auch bei den großen Weltmeisterschaften immer gegeben, wo die deutsche Mannschaft nicht so gut waren. Hatte ich in diversen, in diversen WhatsApp-Gruppen, hieß es, ja, jetzt komm hier, dreckig gewinnen und dann Eistonne und dann zack, aber mal gegen Frankreich 1-0 gewinnen. Wie damals Weiland
und
mit
Mats Hummels. Und dann geht das Turnier erst richtig los für Deutschland.
Und dann geht das Turnier erst richtig los. Also wir so richtig, richtig gefordert werden wir erst ab dem Halbfinale. Ja, Pustekuchen. Also wahrscheinlich wird man jetzt als erstes Nagelsmann die ganze Chose beenden. Dann gibt es irgendjemanden, der seinen Rücktritt bekannt gibt? Im Neuer ja nicht, ne? Der wird noch 4 Jahre weitermachen. Ansonsten gibt es so irgendwelche, gibt es den Generationenwechsel auch nicht, ne? Ja. Eigentlich sind die alle jung genug.
Denke ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass da einer dabei war und der jetzt sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich finde interessant, weil du Manuel Neuer sagst, wie es im deutschen Tor weitergeht, weil Oliver Baumann ist auch keine 22 mehr. Also ob es da jetzt einen großen Schnitt gibt oder
der
Oliver Baumann jetzt...
Übel.
Ja.
Hier mal ein Tipp für den Urologen.
Ich meine, das sind ja Namen wie Atubolu und Mio Bakos sind ja durchaus in der Diskussion. Also es gibt ja jede Menge gute junge Torhüter. Ob da jetzt ein Schnitt passiert und ob überhaupt ein Schnitt passiert, auch bei den Innenverteidigern, bei wo auch immer, ein weiter so darf es nicht geben. Ich wiederhole mich.
Sehr, sehr schön. Ja. Mein Lieber, ich würde einfach mal sagen, wir lassen jetzt zumindest mal Julian Nagelsmann und alle anderen mal fröhlich in die Nacht gehen oder in den Morgen. Die werden sich nochmal genügend Gedanken machen müssen, welchen Flug sie als nächstes nach Hause bekommen. Es gab, um der Chronistenpflicht ja noch ein kleines bisschen Genüge zu tun, ein zweites Spiel heute und das war auch dramatisch, weil die Japanesen, die Japaner, hatten die Brasilianer am Rande der Niederlage.
Haben 1-0 geführt, Brasilien dann allerdings wirklich sehr stark zurückgekommen. Ich muss nochmal in unseren Maschinenraum blicken lassen. Wir haben direkt, bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, eigentlich alles umgeschmissen. Weil ich hätte hier noch ganz viel gehabt zu Brasilien gegen Japan.
Kannst du nicht zumindest diesen Japanesen, der dann sich so freut über das 1-0, kannst du den nicht einfach nochmal als kleines akustisches Schmankerl einführen? Ich fände es gut.
Unser japanischen Reporterkollegen, der so zwischen den Zeilen klingt, das durch sehr erfreut war über das Führungstor seiner Mannschaft. So, dann hatten wir eigentlich auch ehrlich gesagt vor, uns erst in den frühen Morgenstunden in Deutschland zu treffen, weil wir ja eigentlich auch noch das Spiel der Niederländer gegen Marokko abwarten wollten, was mit Sicherheit auch ein tolles Spiel wird. Aber jetzt haben wir beide gesagt, Schnauze voll. Ja. Wir reden jetzt nur über Deutschland. Aber wir haben noch eine Sache aufzuarbeiten. Von gestern. Wir haben aus unerfindlichen Gründen über Javier Saviola geredet, den sie das kleine Häschen genannt haben früher.
Das ist Javier Saviola, genannt Il Conejito, das kleine Häschen.
Sie nennen ihn El Conejito, das kleine Häschen.
Und er heißt El Conejito, das kleine Häschen. Super Tor von El Conejito, dem kleinen Häschen.
Ich finde es so schön, das ist aus dem Jahr 2002, dass wenn man sagt, das kleine Häschen, dann redet man wie bei diesen Hatto-Möhrchen-Witzen. Ne?
Ja,
gibt's auch noch in den 80ern, liebe Freunde. Wenn die Jüngeren nicht mehr wissen. Hatto-Möhrchen.
Ich habe damals wirklich, das war eine ganz komische Phase, das war im Zuge meiner Radiokolumne, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, habe ich irgendwann angefangen, Spitznamen zu sammeln. Und es gab damals schon sehr originelle Spitznamen.
Sie haben den Spitznamen Kirsche.
Sie nennen ihn den Flo
Di Maria Fideo. Sein Spitzname, die Nudel.
Jetzt ist er der Panther aus Prag. So schnell geht das.
Ich habe mal rausgesucht, den haben sie früher in Italien als Giraffe auf Bügeleisen bezeichnet.
Die Kampfglatze, wie sie nennen.
Und immer, wenn es Freistoß gibt, dann kommt Knolli 5.
Das sind alles sehr, sehr schöne Spitznamen. Aber einer, der auch mal in Bremen gespielt hat, der hatte einen, möchte ich mal sagen, sehr, sehr kuriosen Spitznamen, auf den man auch gar nicht so leicht kommt.
Und hier kommt Vestergaard für die Borussia, der dänische Verteidiger, ein Ex-Bremer, sein Spitzname hier in Bremen damals. Vestergaard.
Ja, das war der Kollege Robbie Hunke und den allerbesten Spitznamen, finde ich, den haben wir aber beim geschätzten Uli Hoeneß gehört. Der wurde eigentlich auch relativ selten verwendet.
Uli Hoeneß, die Wurstfabrik.
Finde ich eigentlich auch ein Spitznamen für so einen Mafioso, ne? Also ein bisschen wie Luca Brasi ist bei den Fischen, ne?
Ja, den hat die Wurstfabrik erwischt.
Vorsicht, da kommt Wurstfabrik.
Da kommt Wurstfabrik, das ist dann so einer, wo du weißt, lass alle Hoffnung fahren. Wir müssen allerdings, lieber Arndt, du hast eben gesagt, wir haben nur eine Sache aufzuarbeiten. Wir haben allerdings auch noch ein paar
Errata, wie das Schatz-Herausgeber-Kollegium sagen würde. Willen, ja. Ich habe gestern den großen Fehler gemacht, wieder mal mit profundem Halbwissen über den Landarzt zu reden. Liebe Freunde, es gibt ja so viele Serien, die, wie ich jetzt von nebenan, das Sportshaus Falkenow, wo ich auch trittsicher bin, oder die Drombusch oder andere, oder die Flodders, oder ich kann sehr, sehr viele. Aber ich muss sagen, beim Landarzt habe ich den großen Fehler gemacht, erstens zu behaupten, dass Dr. Mattisen die Freundin des Sohnes, gespielt von Hendrik Marz, Eike anbaggert. Es ist aber gar nicht die Freundin, es ist die Lehrerin. Darauf würde ich in harschen Ton hingewiesen, aber muss auch mal sagen, der Sohn hatte auf die Lehrerin ebenfalls ein Auge geworfen, hat Auge gegeben. Insofern war das zumindest ein Love Interest für Hendrik Marz, wo Dr. Mattisen, da möchte ich mal sagen, als allererstes mal seinen Claim abgesteckt hat. Außerdem habe ich behauptet, dass Landarztcafé oder die Landarztbar oder das Café oder das Restaurant, dass es in Kappeln an der Schleise ist, aber 15 Kilometer außerhalb. Und was ich außerdem gesagt habe, dass Dr. Mattisen die bald Freundin seines Sohnes anbaggert in der zweiten Staffel, ist aber die erste. So. Ja. Und dann habe ich noch eine Sache, es tut mir schrecklich leid, die Türkenbelagerung, die große Türkenbelagerung. Österreicher haben sich gleich gemeldet, haben gesagt,
die war gar nicht 1536.
Die waren nicht 1526, sondern 1529. Gab es ein paar Wochen, als die Osmanen Wien belagert haben, aber Wien hat durchgehalten. Und als letztes noch, ich habe eine Wette laufen, lieber Arndt. Und ja, ich habe ja gestern ein bisschen hässlich, was heißt hässlich? Durchaus sympathisierend, aber auch ein bisschen spöttisch über den weißen Anzug von Andreas Herzl-Herzog. Darauf wurde gesagt, bei uns im Instagram-Kanal, ja, ich sei doch nur neidisch auf den weißen Anzug. Und deswegen habe ich gesagt, wenn Österreich ins Viertelfinale kommt, und ich würde sogar sagen, wenn Österreich auch noch ins Achtelfinale kommt, dann trage ich den Rest unseres Podcasts, wir haben ja noch einige Folgen, immer den weißen Anzug von Andreas Herzog.
Ja.
Und ich lade dich natürlich ein, auch mal zu schauen, ob du noch einen weißen Zwirn im Schrank hast.
Ich schaue dann auch, ja. Wie hieß der Ort beim Landarzt?
Kappeln an der Schlei.
Da muss ich nämlich, als du den Namen gesagt hast, muss ich an Stackeln an der Kruke denken. Kennst du noch Stackeln an der Kruke?
Nein.
Aus Die Katze mit Hut. Aus Die Katze mit Hut von der Augsburger Puppenkiste.
Stackeln an der Kruke. Stackeln an der Kruke. Alles aussteigen. Endstation.
Ach, mein Lieber, dass du die Augsburger Puppenkiste erwähnst. Denn die Augsburger Puppenkiste ist das große Lieblingsobjekt meiner Kindheit. Meine Oma wohnte in Augsburg und ich habe ungefähr 400 Mal die Augsburger Puppenkiste live gesehen. Ich habe natürlich die Blechbüchsenarmee und 3:0 für die Bärte und Katze mit Hut natürlich mit der Puddingbrumse. Ja,
Puddingbrumse.
Ich nie vergessen. Ja. War das nicht schön?
Kennst du noch Ratter Crash den Gnadenlos? Der ist aus Schlupf vom grünen Stern. Und ich als Kind hatte ich große Angst vor Zoppotrumm.
Ach ja, wunderschön, wunderschön. Und natürlich
Zoppotrumm war der Bösewicht bei Kalle Wirsch.
Ja, und dann gab es ja auch immer den einen Synchronisator oder einen, der auch so einen wunderbaren Akzent hatte. Kater Mikesch, teure Katerseele, ich seh dich wandern, ich seh dich wandern. Augsburg-Puppenkiste, die übrigens Marienthater.
Es ist 2.27 Uhr. Leute, ihr merkt, es gibt einfach Wichtigeres als Fußball.
Arme,
das sollte uns vielleicht jetzt diese Folge lehren.
Arme Seele, ich seh dich wandern. Seh dich wandern. Ihr Lieben, das war dann auch schon unsere Verarbeitungsfolge. Die Selbsthilfegruppe Zeigler-Köster meldet sich morgen wieder zurück. Dann haben wir das alles in unserem Stuhlkreis verarbeitet. Wir grüßen euch aus Amerika, aus Deutschland, aus Kappeln an der Schlei.
Und aus Stackeln an der Kruke.
Ja. Aus Küris an der Knatter, wo auch immer. Ja. Ihr Lieben, macht's gut, bis morgen und verdaut es gut und grämt euch nicht so sehr. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Und danke euch fürs Zuhören.
Dankeschön.
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 Bitteschön, Patrick.
Danke.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei uns.
Ja, vielen Dank, meine Herren.
Danke, danke.
Bitteschön. Dankeschön.
Bitteschön.
Vielen Dank, Oliver Kahn.
Ja, danke auch für den Stress.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Bitte schön.
Ja, dankeschön, danke.
Ich bitte Sie. Also, ja, ich danke Ihnen. Ja,
vielen herzliches Dank.
Danke, bitte.
Bitte, danke.
Ja, vielen Dank.
Danke, Erik.
Ja, vielen Dank, Jens.
Danke, das genügt, sagen wir und mit uns die deutsche Mannschaft.
Dankeschön, dankeschön. Tschüss, geht zusammen.
Ich habe heute schon gedankt. Ich komme mit der Dankfüllung, die noch im Dank ist, nach Salzburg.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch. Und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.
Das hat Spaß gemacht.